Seit ich denken kann, fahre ich gern Fahrrad. Das habe ich als Kind gemacht, gern. Das habe ich als Jugendlicher gern gemacht. Dann fing ich auch an, so an meinen Rädern rumzuschrauben. Aber vor allen Dingen habe ich es geliebt, schöne Touren zu fahren. Irgendwann habe ich das sogar zu meinem Sport gemacht. Und du weißt ja auch, wenn man Rad fährt, kann man weite Strecken zurücklegen. Und wenn man so ein bisschen trainiert ist, dann umso weiter fahren. Ich habe einmal eine wirklich ernstzunehmende Distanz geplant und da war irgend so ein überregionales Treffen, da habe ich gedacht, da fahre ich mit dem Rad hin. Jedenfalls, ich fuhr dann dahin, es war wirklich weit weg und hatte die ganze Zeit über nur Gegenwind. Ich fuhr immer nur in eine Richtung auf diese Stadt zu und ich hatte immer nur Gegenwind. Ja, die ersten 50 Kilometer habe ich mir gesagt, ah komm, das wird bestimmt bald besser werden. Nach 100 Kilometern wollte ich eigentlich, obwohl ich schon Christ war, nur noch fluchen. Ja, ich dachte, ich habe so ein Bedürfnis zu fluchen. Ich habe es mir dann immer verkniffen, weil ich dachte, Herr Gott hört, aber ich dachte, ich brauche das jetzt. Ja, es wird nicht besser. So. Und was ich vor allen Dingen merkte, ich hatte wirklich schon etliche Kilometer in den Beinen und es wollte mit dem Wind irgendwie gar nicht aufhören und das Ziel war noch so weit weg. Ja, das kann ein Mürbe machen. Okay, ein anderes Beispiel. Ich bleibe aber beim Radfahren. Ich habe ja gesagt, irgendwann wurde das mein Sport und ich war dann mal mit Freunden unterwegs und wie das so ist, wenn man so meint, ein ganz toller Radfahrer zu sein, wir glaubten alle heimlich, still und leise, wir stehen kurz vor der Karriere zum Radprofi und dann haben wir uns gegenseitig dann über die Landstraßen gepeitscht. Ne? Und wir wollten das dann natürlich auch ganz professionell machen, wie die Profis eben, und sind Windschatten gefahren. Ja, du kennst das vielleicht so von der Tour de France, dann ist einer vorne und dann kommt ein anderer nach vorne und man fährt dann so in Reihe, also hintereinander meine ich, und einer bricht immer den Schatten, also den Wind vorne und die anderen sind im Windschatten von ihm. Ja, wir waren dann also unterwegs und hatten auch eine ordentliche Geschwindigkeit drauf und wenn man dann vorne ist und schon so ein paar Kilometer an den Beinen hat, dann ist es wirklich gar nicht mehr so selbstverständlich, die Geschwindigkeit zu halten, aber du willst dir dann auch, als der, der vorne ist, nicht die Blöße geben, mit der Geschwindigkeit runterzugehen oder nach 10 Sekunden dich wieder hinten einzureihen. Ja? Und so, also peitschen wir uns dann gegenseitig und aber das Schönste daran war immer wieder, sich in den Windschatten packen zu können, ja? Sich zurückfallen lassen zu können, weil man wusste, jetzt macht der andere vorne die harte Arbeit. Warum erzähle ich das? Wir haben jetzt 12 Monate eine mühsame, aufwendige Zeit hinter uns. Und ich habe in dieser ganzen Zeit, je länger, je mehr, keinen getroffen, der mir gesagt hat, oh, diese Zeit fühlt sich für mich an wie Rückenwind. Ja, selten so beschwungen gefühlt. Selten so viel Antrieb gehabt. Nee, ich habe es an mir gemerkt und ich habe es von vielen anderen gehört. Das war wie nerviger, mürbemachender Gegenwind. Und ob man jetzt bewusst gläubig ist oder von sich sagt, ich habe keinen bewussten Glauben, keinen persönlichen Glauben, jeder wurde hier in seiner Ausdauer beansprucht. Jeder hat es mit Ermüdungserscheinungen zu tun bekommen. Und dafür muss man sich nun wirklich nicht schämen. Ja. Also es leuchtet auch irgendwie ein. Ja? Wir machen so gut wie nichts mehr, was Spaß macht. Wir sind relativ isoliert. Wir müssen ständig aufpassen, wen wir treffen und wie nah wir diesen Menschen dann kommen. Keine Freizeitangebote. Stattdessen Homeschooling für viele. Und auch nicht zu wissen, wann wird es denn wieder gut, wann kommt denn was anderes. Das kann an den Nerven nagen, das kann aber auch an den Herzen nagen. Und da muss sich keiner schämen, dass er sich fühlt, wie er sich fühlt. Das geht uns als ganzer Gesellschaft so. Und es scheint mir wichtig zu sein, dass wir uns auch hier als Christen, als Teil einer solidarischen Gemeinschaft begegnen. Wir sind nicht auf einer Insel der Seligen, sondern nehmen teil an diesem gemeinsamen Leben. Da gibt es auch für uns keinen frommen Notausgang, wo alles immer schön abperlt, was irgendwie schwierig wäre. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass Paulus davon selbst auch spricht, wie herausfordernd dieses Leben, das wir leben, sein kann. Er sagt in Römer 8, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt. Ja? Und sind wir ehrlich, das sind laute Seufzer, die kriegen wir dann vielleicht in den Medien mit, aber auch leise Seufzer, die vielleicht auch in uns unterwegs sind. Und es ist gut, dass wir das voneinander mitbekommen, dass wir wissen, wo uns persönlich und anderen der Schuh drückt. Aber umso mehr vor dem Hintergrund, was alles drückt und was alles nagt, möchte ich dich heute daran erinnern, was Jesus in dieser Zeit mit dir teilen möchte, mit dir, mit uns gemeinsam teilen möchte. Denn dieser Jesus hat dieses Leben, was wir leben, gelebt, mit allen seinen Herausforderungen, und er kam mit ausreichend Härten in Kontakt, sodass er weiß, wie dieses Leben sich anfühlen kann. Er kennt es nicht aus Lehrbüchern, er kennt es aus seinem eigenen Erleben. Und ich möchte hier einen ersten Bibeltext lesen, der davon spricht, dass wir in unserem Glauben auf Jesus schauen sollen. Ich lese aus Hebräer 12. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus und daran, wie er ausdauernd alles ertragen hat. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Der Schreiber des Hebräerbriefes möchte also ermutigen, vergiss Jesus nicht. Der weiß, wie es dir geht. Der kennt dein Leben, weil er nicht vergessen hat, wie es für ihn selbst war. Er kennt deine Fragen und er begleitet dich auf diesem Weg. Jetzt könntest du denken, ja, danke für die Erinnerung, prima, aber ich bin leider nicht wie Jesus. Ich kriege das mit der Ausdauer nicht so gut hin. Und zuversichtlich zu bleiben, das gelingt mir je länger, je mehr nicht mehr so gut. Und mich nerven auch zusehends mehr die anderen. Ich wünschte, es wäre anders, aber so bin ich. Ich bin nicht so wie Jesus. Aber ich will dir vor allen Dingen das heute sagen. Ich appelliere mit dem, was ich heute sage, nicht an deine Willenskraft. Ich appelliere nicht an deine Ausdauer. Ich appelliere nicht an deine Hoffnung. So von wegen, krieg das bitte alles besser hin. Jesus hat es ja auch hingekriegt. Das mache ich nicht. Es wäre auch nicht fair. Sondern ich möchte dich daran erinnern, was Jesus alles mit dir teilen möchte. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Was Jesus mit dir teilen möchte. Denn du bist nicht aufgefordert, den langen Weg alleine zu gehen oder zu fahren, bestückt mit Appellen, so von wegen, ja, andere kriegen es auch hin, Jesus erst recht, dann vielleicht schaffe ich es auch. Du bist nicht aufgefordert, den Weg allein zu fahren, sondern ihn mit Jesus zu fahren. Und zwar in seinem Windschatten. Das ist das sportliche Bild, aber auch das Bild des Glaubens, wie wir uns durch unser Leben bewegen. Wir profitieren als Christinnen und Christen von der Leistung eines anderen, von dem Können eines anderen. Und in diesem Bild gesprochen, wir fahren in seinem Windschatten. Er hat gesagt, ich brech den Wind. Ja, ich gehe vor dir durch die Widerstände. Bleib in meiner Nähe und du wirst sehen, es ist leichter. Denn ich bin gekommen, um dein Leben zu leben und dir das zu bieten, was ich kann. Ja? Und das will ich dir persönlich zusprechen. Was Jesus ist, das ist er für dich. Und was Jesus hat, das hat er für dich. Verstehst du? Deswegen ist es so wichtig, zu verinnerlichen, dass Jesus in uns sein Leben mit uns teilt. So, ich nenne diese Predigt sein Glaube, mein Glaube, was Jesus mit uns teilt. Und was ich damit meine, will ich noch weiter erklären. Also ich habe ja vom Windschattenfahren gesprochen. Du ahnst, dass 10 Meter hinter dem Vorausfahrenden wenig Windschatten ist. Ja? Selbst 5 Meter, da ist kein Windschatten mehr. Vielleicht noch ein bisschen. Du musst wirklich so, früher haben wir ja gesagt, am Hinterrad lutschen. Ne? Du musst wirklich ganz hinten dran sein. Und das ist also ein starkes Bild für Nähe. Und ein anderes starkes Bild für Nähe malt Paulus, wenn er in Galater 2 sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Also ich frage mich, gibt es eigentlich ein stärkeres Bild für Nähe als Christus in dir und in mir? Ja, der nicht irgendwo im Himmel ist, sondern in uns und der das mit uns teilt, was er hat, in uns teilt. Ja? Ich möchte dich fragen, was meinst du, was möchte Jesus mit dir teilen? Eine Lehre? Bibelverse? Appelle? Nein. Er möchte seinen Herzschlag mit dir teilen. Und das will ich jetzt ganz bewusst aussprechen. Er möchte seinen Glauben mit dir teilen. Ja. Ich bin auf ein ganz interessantes Wortpaar gestoßen aus dem Neuen Testament. Es wird 9-mal erwähnt im Neuen Testament. Es ist das Wortpaar, klingt ein bisschen ungewöhnlich, der Glaube Christi. Ja? Der Glaube Christi. Ich lese mal eine Stelle, Galater 2. Aber wir wissen, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben Jesu Christi. Wir halten das erstmal für ein bisschen komisch und ungewohnt, weil eigentlich geht es doch im Glauben daran, an Jesus zu glauben. Ne? Was ist denn das jetzt hier, der Glaube Christi? An Jesus zu glauben meint wahrzunehmen, dass er diese Schlüsselfigur für mein Leben ist. Dass Glaube für mich bedeuten könnte, es gibt ein rettendes Vertrauen in diesen Jesus, das mich von meiner Schuld löst und mich mit Gott verbindet. Aber Glauben hört da nicht auf, sondern Glauben, einen Schritt weiter gedacht, heißt dann auch, ich nehme diesen Jesus in Besitz. Ja? Ich nehme das, was er ist und hat, seinen Herzschlag, auch seinen eigenen Glauben in Besitz und profitiere auch von seinem Glauben. Und glauben wir doch nicht, dass Jesus nicht geglaubt hat. Ja. Er hat sich ein Leben lang darin geübt, dem Vater zu vertrauen. Er hat sich ein Leben lang darin geübt, das, was Gott gesagt hat, so ernst zu nehmen, dass er sagt, ich baue mein Leben darauf. Was du gesagt hast, gilt viel mehr als alles andere. Er hat sich darin geübt, die Widrigkeiten zu überwinden. Er hat sich darin geübt, ausdauernd Menschen zu lieben und ihnen zu dienen. Ja, das ist eine Haltung des Glaubens. Das ist ein Herzschlag in ihm. Und schau in die Bibel, ob du das so wahrnehmen kannst. Das war doch nichts, was für ihn immer so selbstverständlich war, dass er glauben und sagen musste, ja, habe ich jetzt auch nicht gemerkt, wie es passiert ist. Nein, er hat diese Haltungen seines Herzens. Er hat diesen Herzschlag, der Gott galt und der Menschen galt, geübt und bewahrt wie Glauben. Und jetzt frage ich dich, wäre es nicht ganz wunderbar, regelrecht super, wenn Jesus seinen Glauben mit dir teilt, wenn er das, was er kann und schon längst unter Beweis gestellt hat, weil er spätestens am Kreuz gesagt hat, jetzt habe ich es geschafft, es ist vollbracht. Ja, wenn er das alles, diese Haltungen des Herzens, seine Qualitäten, sein Können mit dir teilt, wäre das nicht wunderbar? Ja, es wäre wunderbar. Aber das ist keine Illusion. Das ist das, was die Bibel uns zuspricht. Und du darfst und du sollst das für dich so in Anspruch nehmen, dass du sagst, Jesus, gib mir von deinem Glauben. Mein Glaube ist gerade trocken gelaufen. Ich weiß gerade nicht, wie das geht mit Glauben und Vertrauen. Du darfst ihm sagen, Jesus, ich merke, mir geht die Zuversicht aus. Gib mir von deiner Zuversicht. Jesus, ich weiß gerade nicht, wie Liebe geht. Ich habe nur schwierige Leute um mich. Gib mir von deiner Liebe, inspiriere mich mit deiner Liebe, dass meine wieder ins Laufen kommt. Jesus, ich merke, ich habe keine Freiheit, diesen Menschen hier zu dienen. Gib mir von deiner Hingabe und gib mir diese innere Freiheit, Menschen gerne zu dienen. Versteht ihr? Wir sollen nicht aus der eigenen Kasse versuchen, dieses Leben zu bestreiten, sondern aus dem Schatz, den Jesus uns erworben hat, aus seinem Herzen. Und das sage ich umso mehr in einer Zeit, wo so vieles trocken läuft. Zuversicht, Hoffnung. Da sitzen wir alle in einem Boot. Es ist nicht leicht. Das Lebensgefühl ist ein anderes geworden. Aber hier wollen wir uns doch darauf besinnen, dass Jesus sagt, du stehst doch nicht leer da. Ich bin doch mit allem, was ich bin, als wie ein Schatz da. Komm, greif zu, nimm, was ich bin, nimm, was ich habe. Ich teile es gerne mit dir. Deswegen sage ich, so habe ich ja die Predigt genannt, sein Glaube, mein Glaube. Es gehört zusammen. Es gehört zusammen. Wir müssen das nicht alleine hinkriegen. Das, was Jesus ist, ist er für dich. Das, was Jesus hat, hat er für dich. Und ich möchte fragen, sind wir uns dieses Schatzes, seiner Gegenwart, Christus in uns bewusst und nutzen wir das auch? Ich möchte dir von einer Frau erzählen, so eine alte Dame, die vor über 100 Jahren lebte in einem kleinen Haus an der Küste Irlands. Die war ziemlich vermögend, diese Frau, aber auch ziemlich bescheiden. Weil sie ein bisschen mehr Geld hatte als die anderen, war sie mit einer der ersten, die elektrischen Strom bekam. Ja, und das war damals wirklich nicht selbstverständlich. Dann wurde alles im Haus so mit elektrischem Strom versorgt und installiert. Und einige Monate später, nach der Installation dieser ganzen Elektrik, kam ein Angestellter von diesem Stromwerk und wollte den Zähler ablesen. Er fragte dann diese Frau, sagen Sie mal, sind Sie zufrieden mit Ihrer Elektrizität hier so und dass das Haus jetzt Strom hat? Klappt alles? Und die Frau sagt, wunderbar, alles klappt. Also das war eine ganz gute Investition. Und dann fragt der Angestellte diese Frau, können Sie mir dann erklären, warum Ihr Zähler fast keinen Verbrauch anzeigt? Nutzen Sie den Strom im Haus überhaupt? Aber sicher, sagt die Frau. Jeden Abend, wenn es dunkel wird, schalte ich das Licht an und wenn ich dann alle Kerzen angezündet habe, mache ich es wieder aus. Ja, so kann man das auch machen. Ne? Da hat einem der Strom wirklich extrem gut weitergeholfen, ne? Weil man konnte bei guten Lichtverhältnissen alle Kerzen anzünden. Aber diese Frau lebte im Grunde genommen, trotz dieser Stromquelle, lebte im Grunde genommen wie vorher. Ja? Hier ein bisschen Strom, da ein bisschen Strom, aber danach wieder wie vorher. Du weißt, was ich sagen will. Dieser Christus in dir, der ist voller Lebensstrom. Der ist voller Liebesstrom. Der ist voller Hoffnungsstrom. Und ich habe ihn wahrscheinlich gefühlt 1 Million Mal gebeten: Jesus, teil deinen Strom mit mir. Deine Hoffnung, deine Freude, dein Glauben, deine Liebe, dein Gehorsam. Ja, ich gesagt habe, Jesus, ich bin gerade massiv versucht. Teile deinen Gehorsam mit mir. Deine Geduld. Wir brauchen ihn. Wir brauchen diesen Schatz. Sonst leben wir wie vorher. Ich ahne, dass du vielleicht denkst, ah, das ist aber ein ungewohnter Gedanke, so Jesus in mir, ich habe da jemanden in mir und so, aber wir sind unterwegs mit einem Geheimnis, das Geheimnis des Glaubens. Es gibt einen Theologen, Karl Rahner, der hat die katholische Lehre stark mitgeprägt. Karl Rahner hat einmal einen Satz gesagt, der immer und immer wieder zitiert wurde. Karl Rahner sagte: Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Ja, also Mystik ist also eigentlich ein Oberbegriff für dieses Einswerden mit Gott und für dieses geheimnisvolle Erfahren einer anderen Wirklichkeit. Mysterion kommt da drin vor, also Geheimnis. Etwas, was der Verstand nicht zu Ende erklären kann. Christus in uns. Er ist wirklich gegenwärtig. Macht erstmal einen komischen Eindruck, aber ist so wahr, wie nur etwas wahr sein kann. Und daran möchte ich dich erinnern, dass er alles, was er ist und hat, mit dir teilt. Beanspruche das. Nimm diesen Schatz in Besitz. Glaub nicht, ja, ich bin dessen nicht würdig oder ich probiere es erstmal alleine. Mach es bitte. Wir brauchen das jetzt umso mehr. Vielleicht fragst du dich, ja, also wie geht das überhaupt so, dass Jesus ein Teil von mir wird und er in mir ist? Wie geht das überhaupt? Es ist ein ungewohnter Gedanke, Christus in mir. Würde er überhaupt zu mir kommen oder bin ich für ihn doch eher so eine Bruchbude, wo er sagt, das ist unter meiner Würde? Ich möchte dir von einer Erfahrung erzählen, die ein paar Jahre zurückliegt. Da habe ich einen Glaubenskurs angeboten für Menschen ohne persönlichen Glauben und einer war dabei, der hieß Markus. Der kam aus eigenem Antrieb, der hatte eine Frau, die war gläubig und er beobachtete an ihr, wie sie so lebt mit Gott und dass das für sie tatsächlich eine richtige lebendige Erfahrung ist. Wenn sie die Bibel las, hat sie das Gefühl gehabt, Gott redet zu mir. Wenn sie betete, stärkte sie das und er traf andere Menschen aus der Kirche und dachte immer so, was können die, was ich nicht kann, denn er hatte auch gebetet. Er hatte auch Bibel gelesen, aber das war alles so trocken und wurde nicht lebendig. Und dann kam er in diesen Kurs und er blieb eines Abends dann länger zurück und sagte, als wir allein waren, sag mir mal, was mache ich falsch? Ne? Bei meiner Frau ist es so, bei anderen ist es so, bei dir scheint es auch so zu sein, aber ich habe das alles nicht. Und das wirkte wirklich sehr aufrichtig und ja. Und dann erzählt, ich habe ihn gefragt, wie machst du das denn? Wie glaubst du denn? Was, ne? Und dann erzählte er, es machte ihn sehr sympathisch. Und während ich so ihn reden hörte, dachte ich, ich bin jetzt gerade erinnert an eine Bibelstelle. die lese ich mal vor. Ich habe die dann auch mit ihm geteilt. Ich lese sie dir mal vor. Jesus redet in der Offenbarung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Also Jesus steht vor der Tür und klopft an. Und in dem Zusammenhang habe ich auch an meine Mutter gedacht, die es liebte, so das Küchenfenster zu öffnen und dann so von diesem Fenstersims aus mit den Nachbarn zu reden. Ne? Ah, hallo Frau Bauer, hallo Frau Marx, ja, wie geht's denn? Und prima. Ja? Dann hat die einen netten Plausch gehabt, war in guter Beziehung, aber wenn sie fertig war, nach 3 Stunden oder was, ja, ne, hat sie das Fenster wieder zugemacht und war allein. Verstehen wir? Ist klar. Die lebten halt nicht mit ihr. Und manche, glaube ich, und das habe ich auch Markus dann versucht zu vermitteln, manche glauben, oder manche machen das so wie mit Jesus. So, sie öffnen das Fenster und gucken mal, Jesus, grüß dich, bist du gerade unterwegs im Gottesdienst? Ja, dann ne, alles Gute. Oder was auch immer. Aber Jesus steht vor der Tür und klopft an. Und er will nicht Nachbar sein und Besucher bleiben, sondern er will Partner sein, Partner werden, einziehen. Das ist ein maximaler Unterschied zu allem, was Markus bis dahin lebte. Und ich hab ihn gefragt, sag mal Markus, hast du das schon realisiert, dass Jesus vor deiner Tür stehen könnte, um in dein Leben zu kommen und mit dir zusammen Partnerschaft zu leben? Er sagte, ich höre das erste Mal, ich wusste gar nicht, dass das geht. Und dann habe ich ihn gefragt, ja und wie wäre das? Da meinte er, ja wenn er kommen möchte, das wäre super. Dann habe ich gesagt, das können wir machen. Also machen können wir da erstmal gar nichts, aber wir können uns im besten, wahrsten Wortsinne öffnen. Ne? Habe ich gesagt, pass mal auf, wir können ihn einfach einladen, in dein Leben zu kommen. Ich könnte beten, du könntest beten und dann machen wir einfach so in dem Sinne die Tür auf. Er sagt, bin ich dabei. Und dann habe ich gebetet und ich war der Erste, der angefangen hat und ich habe dann gebetet, Jesus, ich danke dir, dass du vor der Tür von Markus stehst und anklopfst. Und in dem Augenblick hat es an der Tür dieses Raumes, in dem wir saßen, geklopft. Ich gucke ihn an, ich sage, Mensch, so verkehrt kann das nicht sein, was wir hier machen. Und ja, und dann hat er auch ein ganz kurzes Gebet gebetet und gesagt, Jesus, komm in mein Leben. So, er hat ihn aufgenommen in sein Leben. Ich habe ihn am nächsten Tag angerufen und habe ihm eine, wie ich finde, mutige Frage gestellt, nämlich, ist jetzt was anders? Spürst du was, was vorher nicht da war? Und er sagte, und man darf jetzt diese Erfahrung nicht absolut setzen, dass es immer so sein muss, aber er sagte, du, ich habe seitdem so ein warmes Gefühl in mir. Ich habe das Gefühl, da ist jetzt jemand, ne? Und das fühlt sich gut an. Was will ich sagen? Ich will dir sagen, du musst mit deinem Leben und deinen Fragen nicht alleine klarkommen, sondern da ist jemand, der in dein Leben möchte, weil er dich liebt, weil er Sehnsucht nach dir hat, weil es ihn mit jeder Phase seines Herzens zu dir zieht und weil es kein größeres Glück für ihn gibt, mit dir zu leben. Und du kannst dich, wenn du das möchtest, ganz schlicht für ihn öffnen. Und ich möchte das uns allen nochmal sagen, dieses Leben und seine Herausforderungen, wir müssen es nicht alleine schaffen. Da gibt es jemanden, der wie ein Schatz ist und der sagt, mein Herz, meinen Glauben, den möchte ich gerne mit dir teilen. Greif zu, beanspruche mich. Was ich habe, das habe ich für dich. Was ich bin, das bin ich für dich. Mein Herz, es schlägt in dir. So bitte ich dich, der Christus in dir, nimm ihn in Besitz. Ja, er lebt sein Leben in dir und mit dir. Amen.